Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Layla Lowfire und Toya Diebel. So quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers.
20. Jubiläum, um es genau zu sagen.
Ja, langsam werden wir schon ein bisschen reifer.
So Dinos. Wir sind so schon so richtige Podcast-Dinos. Was wärst du für ein Dino, wenn du ein Dino wärst?
Oh Mann, ich kann mir voll schlecht die Dino-Namen merken, leider. Deswegen wäre ich auf jeden Fall ein T-Rex, weil den kann ich mir merken. Aber dann könnte ich nicht masturbieren, das wäre irgendwie traurig.
Ja, das stimmt. Das heißt, du bist auf jeden Fall gar kein T-Rex. Du wärst auf jeden Fall so ein T-Rex, der so voll viele Arme hat. So ein Dino, der so ganz viele lange Arme hat, mit vielen Fingern. Natürlich wollen wir heute nicht, natürlich, als wenn es so natürlich wäre, wollen wir heute nicht über Masturbation sprechen, sondern über ein Thema, das wir mal wieder angeteasert haben, letzte Folge. Wir sind so richtige Teasermäuse geworden. Und zwar geht es um einen Schwangerschaftswunsch. Und zwar einen Schwangerschaftswunsch, der zwar besteht, aber vielleicht einfach gerade nicht aktuell ist. Also man kennt das. Man kann sich vorstellen, irgendwann mal Kinder zu bekommen, aber jetzt gerade hat man da halt gerade keine Lust zu oder es passt irgendwie wirtschaftlich nicht oder es gibt ja tausend Gründe, warum man vielleicht gerade keinen Bock hat auf Kinder. Und es ist aber so, je älter man wird, gibt es immer mehr Menschen, die meinen, natürlich ungefragt, bewerten zu müssen, ob es jetzt nicht doch der richtige Zeitpunkt wäre und ob man sich mal nicht langsam überlegen sollte, wann dieser Moment kommen könnte, wann man Kinder bekommt. Und das finde ich sehr interessant, weil es natürlich ein riesiger Druckballon ist, der über einem schwebt. Und ich mir vorstellen kann, dass je öfter man dann gefragt wird und bewertet wird von außenstehenden Menschen, ungefragt, desto kleiner wird der Kinderwunsch.
Meine Frage, was ja. Kinderwunsch angeht, an dich, Toya, ist, wann hast du gemerkt, dass du wirklich ein Kind willst? Und da kommt gleich noch eine zweite Frage hinterher. Wann hast du gemerkt, dass du wirklich bereit bist, ein Kind zu haben? Oder hast du das jemals überhaupt gemerkt?
Also, als ich wusste, dass ich wirklich ein Kind haben möchte, ist, nachdem ich die Fehlgeburt hatte, glaube ich. Mhm. Weil ich bei der ersten Schwangerschaft, also die Schwangerschaft, die dann abgebrochen wurde, da war ich mir auch noch unsicher. Also ich habe mich gefreut, verstehe mich nicht falsch, aber so eine erste Schwangerschaft, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, ist ja super aufregend und man stellt alles in Frage, bin ich bereit, oh Gott, was passiert jetzt, kann ich das überhaupt? Und als die dann abgebrochen wurde und dann ein paar Wochen vergangen waren, war ich mir bewusst, ach krass, ich hätte das wirklich gerne gehabt. Also ich wäre wirklich gerne weiterhin schwanger gewesen. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, glaube ich, auch in meiner Beziehung, wo man sich dann so, ich sage mal, das war wie so ein Testballon, ne? Also die Wohnung wurde schon mal begutachtet und dann für gut befunden und dann für den nächsten Mitbewohnerin freigemacht. Genau. Mhm. So stelle ich mir das halt immer vor in meinem Kopf. Und zu der zweiten Frage, ob ich, was war das, ob ich bereit bin, Mutter zu sein?
Ja, wann du so, also ob du einen Zeitpunkt hast, wo du dachtest, okay, jetzt bin ich bereit, Mutter zu sein.
Da war das Kind auf jeden Fall schon da. Also jetzt ist es auf jeden Fall so, ich habe mich da eingegroovt, aber ich kann sagen, dass ich sehr lange gebraucht habe, um diese Rolle der Mutter anzunehmen. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast besprochen haben, aber ich habe lange damit gehadert, überhaupt über meine Mutterrolle zu sprechen, weil ich mich überhaupt nicht damit identifizieren konnte und kann da auch erst jetzt so frei drüber sprechen, weil ich es akzeptiert habe. Also ich habe mich lange dagegen gewehrt. Deswegen wollte ich mal gar nicht über meine Mutterrolle sprechen, auch auf Instagram nicht und was ich da, wie ich als Mutter bin und so. Nee, ich habe mich da irgendwie gewehrt und jetzt weiß ich, dass das wahrscheinlich was hormonell, keine Ahnung.
Woran lag das, dass du dich da so gegen gewehrt hast?
Du, ich glaube, das ist die Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein Blick der Gesellschaft, der auf Mütter geworfen wird, die Anforderungen an Frauen haben, denen die Frauen vielleicht nicht gerecht werden wollen. Und gerade wenn man eine Frau ist, die, jede Frau kann einfach nur Mutter sein, in Anführungsstrich nur Mutter sein. Mutter sein ist ein Vollzeitjob. Aber es gibt Frauen, die wollen halt einfach sich dem hingeben und brauchen vielleicht auch nicht unbedingt eine externe Kinderbetreuung oder haben jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mehr Lust, viel zu arbeiten. Das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte oder sie möchte. Ich jedoch wollte super viel arbeiten und wollte ein Unternehmen gründen und so. Und wenn man dann aber das so erzählt hat, dann kommt natürlich gleich die Frage, ach krass, aber geht das überhaupt als Mutter? Also wie machst du das denn dann? Also hast du dann noch genug Zeit? Und das nagt an einem, ne? Dass man sich dann denkt so, okay, jetzt stellt ihr in Frage, dass ich vielleicht meiner Rolle gar nicht gerecht werde. Und ich glaube, daran liegt das. Mhm. Also, aber ich werfe die Fragen gerne zurück.
Ja, um kurz auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Ich weiß, was du meinst mit diesem gesellschaftlichen Bild von den Müttern, die nur Mütter sind. Aber ich empfinde das irgendwie anders, weil ich empfinde das gar nicht so, dass es sich aufteilt in Mütter, die nur noch Mütter sind und Mütter, die auch noch zusätzlich arbeiten. Sondern ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen auch die Einstellung zum Muttersein und die Identifikation damit, mit dieser Rolle. Weil in meinen Augen war das immer so, dass diese Mütter, die du einfach als irgendwie Hausfrauen jetzt gerade, kann man schon sagen, ne? Irgendwie bezeichnet.
Ist ja auch gar nicht negativ.
Nee, überhaupt
gemein,
nicht.
Ne?
Nee, gar nicht. Aber für mich waren, hatte das nie was damit zu tun, ob die zu Hause bleiben oder ob die eine Kinderbetreuung haben oder nicht. Sondern eher, ob sie sich selbst noch als was anderes sehen. Und das war auch meine krasse Angst irgendwie, dass ich mich selbst als gar nichts anderes mehr sehe als Mutter. Und das war mir halt auch super wichtig, dass das halt bei mir nicht so passiert. Und das hatte wenig, also ich hätte auch zu Hause bleiben können und ich hätte auch gar nicht mehr arbeiten können. Also irgendwann wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Aber bei mir hat das wirklich nur was damit zu tun, wie man sich selbst sieht in seiner Rolle und ob man sich noch irgendwie auch als eigenständiger Mensch trotzdem noch sehen kann.
Mhm. Ja, ich finde, also in meinem Fall ist es viel die Gesellschaft, weil wir einfach noch nicht am, wir sind noch nicht am ultimativen Punkt angelangt, wo Gleichberechtigung herrscht und vor allem in der Kindererziehung, wenn man sich schon dazu bereit erklärt, Kinder zu bekommen, das klingt so negativ, aber wenn man sich dafür entscheidet, Kinder zu bekommen, dass da quasi die Aussichten eigentlich so beschissen sind für dich als selbstständige Frau. Also es ist halt einfach noch unbequem, auch als selbstständige Frau ist es unbequem. Also natürlich die Frauen, die in festen Anstellungen sind, die haben super schwer, wieder zurückzukehren in eine Vollzeitstelle. Die kriegen dann eventuell eine Teilzeitstelle angeboten, aber dann vielleicht auch nicht. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind da sicherlich irgendwie gering, wenn man da Kinder dabei hat. Und bei selbstständigen Frauen, da ist die Unterstützung vom Staat halt beschissen. Also ich meine, ich habe das selber durch. Ich weiß, wie das mit dem Elterngeld ist. Das ist halt ein Witz, was man da bekommt. Und deswegen glaube ich, dass das für mich schon eine große Rolle spielt, was in der Gesellschaft noch übers Muttersein und Mutterwerden gedacht wird und wie damit umgegangen wird, auch auf politischer Ebene. Das ist sicherlich noch nicht perfekt.
Ja, definitiv. Es ist ja auch wirklich immer noch so, dass die optimale Konstellation, die eine Alleinverdienerfamilie ist, wo eine Person das Geld verdient und eine Person sich um die Kindererziehung kümmert. So anders hast du nicht viele Vorteile, leider. Und jetzt gerade in der aktuellen,
sollte man sein.
Ja, und jetzt gerade in der aktuellen Situation ist es ja auch wirklich so, dass teilweise Eltern aus der Elternzeit zurückkommen und sofort gekündigt werden, weil das gerade super unsicher ist mit der Kinderbetreuung und die ArbeitgeberInnen nicht wollen, dass die Leute denen wegfallen, ne? Also noch dazu. Aber darüber wollten wir heute gar nicht sprechen eigentlich. Kinderwunsch. Also ich muss sagen, mein Kinderwunsch war immer so krass abhängig von meinen Partnern.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia-Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben, HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aha. Also wenn ich mit jemandem zusammen war, mit dem ich mir das richtig gut vorstellen konnte, dann hatte ich tatsächlich, also schon relativ früh, ich muss kurz mal überlegen, wann das erste Mal so richtig war. Ich glaube, das war so 2014. Also war ich da 22 tatsächlich.
Oh, wow. Ja. Das war bei mir noch voll weit weg.
Ja, also es war nicht so, dass ich da unbedingt ein Kind haben wollte, aber da war es so, dass ich das erste Mal mir das vorstellen konnte mit jemandem in der fernen Zukunft. Ne?
Aha.
So, und ich finde, also weil ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wo der Ursprung so lag. Und ich glaube, der Ursprung lag in dieser Beziehung. Ich war mit jemandem zusammen, der hatte schon ein Kind.
Deswegen, 22 damals.
Ja, also ich war 22, er war, weiß nicht, Ende 20. Sorry, falls du das jetzt hörst. Ich habe keine Lust zu rechnen. Genau, und er hatte schon ein Kind und ich glaube, so dadurch auch, dass ich gesehen habe, wie er mit seinem Kind umgegangen ist, konnte ich mir das irgendwie gut vorstellen. Und am Anfang der Beziehung haben wir auch noch sehr viel Zeit zusammen mit dem Kind verbracht. Später dann irgendwie nicht mehr so, weil die Mutter das nicht so cool fand. Liebe Grüße gehen raus. Genau, und da war das halt echt so, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, ja, so eine Beziehung ist doch, also so eine Beziehung, so eine Familie ist doch was für mich. Vorher war das nie auf meinem Schirm irgendwie, also gar nicht. So, ich dachte, also ich konnte mir auch immer gut vorstellen, dass ich einfach nie Kinder kriege. So, und mit der Beziehung ist dann auch erstmal der Kinderwunsch irgendwie so weggegangen. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, dass ich einmal im Krankenhaus war und einen falsch positiven Schwangerschaftstest hatte.
Das ist ja verrückt.
Auch in dieser Beziehung auf jeden Fall. Und da war ich dann mir gar nicht mehr so sicher in dem Moment.
Aber da muss ich mal kurz einhaken, wie geht das? Ich dachte immer, dass wenn man einen negativen Schwangerschaftstest hat, dann kann das theoretisch sein, dass man trotzdem schwanger ist. Wenn man aber einen positiven Schwangerschaftstest hatte, dann ist man definitiv schwanger.
Also ich kann das nicht rekonstruieren. Ich habe das auch gehört und ich glaube,
es geht ja um das HCG-Hormon.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwas verwechselt hatten. Es kann ja auch passieren, weil ich war da in der Frauenklinik, weil ich so krasse, also wirklich ganz, ganz schlimme Unterleibsschmerzen hatte. Die hatte ich aber öfter, aber an dem Tag war es ganz besonders schlimm und es war halt mitten in der Nacht dann. Und kann sein, weil du musst da halt so routinemäßig eine Urinprobe abgeben am Anfang. Vielleicht haben die da echt was falsch gemacht und die verwechselt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Irgendjemand ist nach Hause gegangen und dachte, sie wäre nicht schwanger. Ich weiß es nicht, aber die haben danach sofort einen Bluttest gemacht und die konnten auch im Ultraschall noch nichts sehen, meinten, ja, ist wahrscheinlich noch super früh. Also es war irgendwie, vielleicht ist es auch wieder abgegangen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls war ich im Bluttest nicht schwanger und auch habe ich danach nicht, also ich war halt einfach nicht schwanger. So.
Okay.
Aber das war irgendwie ganz krass, weil es war halt mitten in der Nacht. Ich konnte meinen damaligen Partner nicht anrufen, weil der auf sein Kind aufgepasst hat und ich wollte ihn nicht wecken. Und war einfach so ein paar Stunden, weil ich meines Wissens nach halt alleine schwanger und dachte mir echt so, fuck ey, das ist viel zu früh, ich habe noch so viel vor. Und ja, also da war ich dann echt noch so, okay, es ist auf jeden Fall jetzt noch gar nicht so weit.
Mhm.
Und ja, aber das kam dann so später auch wieder mit anderen Beziehungen und ich konnte mir das immer besser vorstellen. Und als ich dann auch nicht mehr beruflich abhängig davon war, wie mein Körper aussah, war das dann irgendwie so, okay, also jetzt kann ich es mir wirklich, wirklich vorstellen. Aber ich habe das echt immer von meinen Partnern abhängig gemacht. Wie war das bei dir?
Ich versuche das gerade zu rekonstruieren, weil mich das jetzt gerade so fasziniert, wie detailliert du das alles noch weißt.
Ich war die ganze Nacht wach.
Ja, nee, ich meine so generell, also auch die Gefühlswelt, nicht um den Tag, sondern das sind ja Beziehungen und nicht nur eine mit 22.
Ja, yeah, aber ich weiß das auch nur, weil ich mir super viel Gedanken letzte Nacht gemacht habe, weil ich nicht schlafen konnte.
Also ich habe sehr gut geschlafen und habe demnach mir gar keine Gedanken gemacht.
Ja, du musst ja auch nicht, also wenn du da nicht irgendwie dich genau dran erinnerst oder so.
Ich hatte diesen Kinderwunsch, also immer mal wieder, und ich glaube, das ist auch sicherlich biologisch zu erklären, wenn man sehr verliebt ist. Also erkläre ich mir selber jetzt gerade so. Ich glaube immer, wenn ich so super doll in love war, dann war diese Vorstellung einer Beziehung mit Kind, mit diesem Mann in meinem Fall, sehr nah. Also dann konnte ich mir das eventuell vorstellen, und ich weiß auch, dass ich mit allen meinen Partnern, mit denen ich fest zusammen war, auch über Kinder gesprochen habe, aber nie in einer direkten Planung. Ich weiß, dass ich mit einem Partner, da war ich, glaube ich, so 20, bisschen älter, auch vielleicht so 22, ich sag aus Dramaturgiegründen auch 22, wie für dich, weiß ich, dass ich da mal dachte, ich sei schwanger. Also ich habe da meine Tage nicht bekommen, und bei mir war das eigentlich zu dem Alter wie wirklich mit der Stechuhr. Also du konntest bei mir eigentlich auf die Uhr gucken, wann ich angefangen habe zu bluten, und das ist aber nicht passiert, und habe dann direkt auch ein bisschen so Panik bekommen, und ja, und da hatten wir uns dann intensiv mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie wäre das so, ja, aber
und wie wäre das gewesen?
Oh, jetzt, ich meine, rückblickend, wenn man natürlich schon lange nicht mehr mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen ist, dann steckt man wahrscheinlich die Hände über den Kopf und sagt, um Gottes Willen, zum Glück ist es nicht passiert. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich erst, in Anführungsstrichen, erst mit 29 schwanger geworden bin. Bin ich überhaupt mit 29 schwanger? Ich bin mit 28 schwanger geworden. Meine Güte, ey. Mit 28 schwanger geworden und mit 29.
Warst du noch ein Baby?
Ich war eigentlich noch ein Embryo.
Du warst fast so eine Teen-Mom noch.
Ich war so ein richtiger Teen-Mom. Ja, also letzten Endes bin ich total glücklich, so wie es gelaufen ist. Was soll ich auch anderes sagen? Ich weiß ja nicht, wie es anders ist. Ne? Also es ist jetzt, wie es ist, und das ist gut so und fühlt sich toll an. Und ich bin total froh, dass das jetzt so gelaufen ist.
Ich hatte auf jeden Fall immer irgendwo einen Kinderwunsch, aber ich hatte auch immer irgendwo den Wunsch, ein total freies Leben zu führen. Ne? Also es war jetzt nie so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wenn mein zukünftiger Partner keine Kinder will, dann werde ich den verlassen. Also das gibt's ja auch. Und bei mir war das immer so, ich hoffe, es ergibt sich irgendwann. Und wenn es sich aber nicht ergibt, dann ist es auch okay für mich. Und dann lebe ich mein Leben eben anders weiter. Ne? Also es war nie dieses, ich muss es haben, was ich auch in meinem Freundeskreis kenne, bei anderen Frauen und teilweise auch Männern, dass die halt sagen, ich muss unbedingt ein Kind bekommen. Wie war das bei dir? War das so ein, also hast du da so eine klare Zukunftsvision gehabt, oder war das eher so, ja, mal gucken?
Du, ich glaube, das hat sich so in den Jahren immer so verändert eigentlich, von Beziehung zu Beziehung und auch von meiner Lebenssituation. Ich habe die Jahre, bevor ich schwanger geworden bin, waren so unstetig und so wild und so konsumreich und arbeitsreich, dass da ein Kind überhaupt nicht reingepasst hätte. Aber halt eben vielleicht genau da, weil letzten Endes das auch der ausschlaggebende Punkt war, warum ich mein Leben geändert habe und warum ich jetzt auch ein ganz anderes Leben führe. Also letzten Endes glaube ich, dass man oft auf der Suche nach irgendwas ist. Also wenn es einem, wenn die Welt um einen so wild ist und man sich in Dingen verliert, egal ob das Konsum ist oder Arbeit ist oder eine Beziehung ist, dann sucht man meiner Meinung nach was. Nach was, was das genau ist, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ob das Liebe ist oder Ruhe ist oder Selbstbestimmung ist, ein Kind ist, das sind super viele Faktoren. Und in meinem Fall habe ich auch was gesucht und ich glaube, das war wie so, ich habe Ruhe gesucht und habe nicht gewusst, wie ich die erzeugen kann. Und die habe ich letzten Endes in meiner Beziehung gefunden und auch in meinem Kind. Das also ich habe irgendwie so einen Hafen gesucht und bin mit meinem kleinen dicken Schiff da jetzt auch reingefahren. ja, ich bin übrigens gestern, du hast mich jetzt auf den, vor ein paar Tagen gefragt worden, da hast du mich jetzt drauf gebracht, weil du gesagt hast, mit diesem freiheitsliebenden Leben und so. Ich bin gefragt worden, was denn Muttersein, wie man Muttersein mit Feminismus vereinen kann. Und also mal davon abgesehen, dass ich diese Frage irgendwie bescheuert finde, weil ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, also ich sag ja auch nicht, wie kannst du dein Engagement gegen Rassismus mit deinem Elterndasein vereinen? Also es ist ja irgendwie, verstehst du, was ich meine? Ja. Das hat für mich hier nichts miteinander zu tun. Habe ich aber glaub, dennoch ich sehr lange darüber nachgedacht. Ja, erklär mal, wie empfindest du die Frage? Verstehst du die Frage?
Also ich muss sagen, für mich war es immer super easy, für Gleichberechtigung zu stehen und auch für mich und meine Gleichberechtigung einzustehen, bis ich Mutter wurde. Dann hat das wirklich ein krasses Loch in meine feministische Kämpferlaufbahn gerissen. Einfach aus dem Grund, also wenn du ein Kind bekommst, dann gehören da ja meistens zwei dazu. Und wenn du nicht den super feministischen Partner hast, dem das leicht fällt, eine sehr moderne Rollenverteilung anzunehmen, was ja einfach super schwierig ist, gerade auch, wenn du irgendwie ganz anders aufgewachsen bist, dann musst du eigentlich permanent jeden Tag Kämpfe ausüben oder Kämpfe austragen, um überhaupt so ein bisschen Gleichberechtigung erhalten zu können. Und das ist einfach super, super anstrengend und schwierig. Und ich will gar nicht über mein Privatleben sprechen, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich krass an Gleichberechtigung gezweifelt habe, als ich Mutter geworden bin. Und zwar das erste Mal so wirklich in meinem Leben, weil vorher wurde ich, glaube ich, nie mit so einem krassen Ungleichgewicht konfrontiert wie in der Zeit.
Wow. Das ist krass. Habe ich tatsächlich nicht so mit der Frage nicht so drüber nachgedacht. Also meine Antwort war, dass ich der Meinung bin, dass wenn man etwas selbstbestimmt tut und sich für etwas entscheidet aus freiem Willen, dann ist das für mich Feminismus. Also ich habe mich ja entschieden, eine Mutter zu sein und ein Kind zu bekommen. Und das Leben, das ich führe, führe ich freiwillig und so, wie ich das möchte. Deswegen ist es für mich wohl feministisch. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass es wohl genug andere Beziehungen und Frauen und Menschen gibt, die das nicht so frei ausleben können. Und natürlich, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, natürlich gibt es bei mir auch Situationen, wo ich mich unfair behandelt fühle oder wo ich der Meinung bin, dass Gleichberechtigung auch nicht bei mir angekommen ist. Und die Kämpfe müssen geführt werden. Aber ich kann total nachvollziehen, dass wenn der Alltag gespickt ist von solchen Kämpfen, dann dann zweifelt man wahrscheinlich einfach, ne?
Ja, total. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Kämpfe und dieser Alltag gespickt mit diesen Kämpfen, dass das normaler ist, also weiter verbreitet als das, was du vielleicht erlebt hast. Und es ist auf jeden Fall ein großer Luxus, dass du relativ leicht noch feministisch denken kannst als frisch gebackene Mutter, weil ich denke, das andere passiert häufiger. Weil du kannst halt, klar kannst du deine eigene Selbstbestimmung kontrollieren, so nach, also sozusagen, aber du kannst halt nicht dein Umfeld kontrollieren.
Nee, und hast recht.
Du musst dich halt darauf verlassen, dass dein Umfeld sich gut genug einschätzen kann, was gewisse Dinge angeht. Und wenn das dann nicht passiert, ich meine, so ein Kind ist immer ein kompletter Umbruch in einer Beziehung, in einem Leben. Egal, dass wie vierte Kind das ist, kann immer passieren, dass dein ganzes Leben wieder auf den Kopf gestellt wird. Und ja, also selbst wenn du denkst, dass alles gut wird, kann es halt immer auch nicht gut werden.
Ich glaube, dass man dann, das schweift zwar ein bisschen ab, aber ich finde den Gedanken interessant, weil selbst wenn man sich als Paar ein Kind wünscht, dann, und hatte vorher noch nie ein Kind, dann weiß man ja gar nicht, wie das ist, dann wirklich Eltern zu sein und wie dieses Zusammenspiel ablaufen wird. Das heißt, man wächst ja auch in diese Rolle rein. Und ich glaube, dass man, bevor dieses Kind auf der Welt ist, eine sehr romantische Vorstellung auch davon hat, ne? Ein Kind zu haben und ach, dann ist es so süß und dann wird es gewickelt und dann wird es gepudert und gebadet und dann weint es mal, dann tröstet man das. Aber dass da natürlich ein Rattenschwanz dranhängt an diesem Baby. Langer Rattenschwanz.
Wie, eure Babys hatten keinen Rattenschwanz bei der Geburt? Komisch.
Dass da halt viele, viele Probleme und viele Fragen aufkommen, mit denen man sich vor der Geburt nicht auseinandergesetzt hat als Paar. Also das sind unglaublich viele Aufgaben, die da verteilt werden müssen.
Und auch nicht auseinandersetzen konnte, weil man einfach das noch nicht hundertprozentig so sehen konnte, wie man danach ist. Und zum Beispiel der Ex-Partner, mit dem ich den ersten Kinderwunsch so hatte, ne? Mit dem habe ich mich letztens getroffen und er war so, oh, wickeln, ne? Das kann er nicht. Also das hat er nie gemacht bei seinem Kind, weil das findet er eklig.
Und ich war auch so ein Kandidaten in meinem Freundeskreis.
Und ich war so, oh mein Gott, also gut, dass wir keine Kinder bekommen haben, weil ich hätte glaub, einfach jeden Einzelfall. Tag hätte ich bestimmt 10-mal gesagt, ey, jetzt bist du dran, ist mir egal, ob du das eklig findest. Ich finde das auch eklig. Aber das macht man
ich
halt.
Ich habe gerne Scheiße an den Fingern. Das ist mein Hobby.
Ja, weil was du so Aussagen, da denke ich mir immer so, aber denkst du, dass das mir Spaß macht, nur weil ich das irgendwie bereit bin zu opfern? Also, ja. Mhm. Aber egal, das ist auf jeden Fall auch was, was auch in eine andere Folge passt. Wir haben jetzt so ein riesiges Fass geöffnet. Ich würde gerne noch darüber sprechen, wann ich das Gefühl hatte, dass ich bereit bin, dafür bereit bin, Mutter zu sein. Und bei mir kam das auch wirklich erst nach der Geburt. Ich habe die ganze Schwangerschaft über, habe ich mir, glaube ich, um nichts anderes Gedanken gemacht. Doch, um 3000 Sachen habe ich mir Gedanken gemacht, aber das war ein ganz, ganz großes Thema für mich. Und ich hatte super, super große Angst, weil ich ja auch aus einem nicht so stabilen Elternhaus komme und wirklich Angst hatte, dass meine Muster so mit mir durchgehen und ich einfach so eine ganz schreckliche Mutter auf einmal bin und keine Ahnung, alles. Und ich glaube, das kam echt erst so nach den ersten Monaten. Ich muss sagen, ich hatte extrem viel Glück, also ich hatte kein Schreikind, ich hatte eine echt entspannte Zeit nach der Geburt und hatte nochmal super viel Zeit für mich auch. Das war echt richtig schön. Und da konnte ich mich dann so richtig gut einleben. Und ich frage mich echt, wie Menschen das machen, die so ein Schreibaby kriegen und einfach so nach der Geburt, also ab Geburt, einfach nur im Stress sind, bis das Kind irgendwie aus dem Gröbsten raus ist. Und da sind die ja schon teilweise 2 oder 3, keine Ahnung. weil bei mir, also ich habe einfach krass diese Zeit gebraucht. Nicht nur das Wochenbett, auch die Monate danach noch. Mein Kind hat einfach super viel geschlafen und ich konnte mich so richtig ganz entspannt aufs Muttersein nochmal vorbereiten.
Das ist auf jeden Fall ein richtig harter Luxus.
Total, total. Und ich bin immer noch ganz glücklich, wenn ich an diese Zeit denke, weil ich meine, danach hat sich natürlich alles verändert, was mein Leben angeht. Aber ja, das war echt wie so eine kleine Bonusrunde nach der Schwangerschaft.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Koro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Koro.
Wir lieben Koro und vor allem liebe ich Koro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Koro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja. Genau, weißt du, und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so, was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das, finde ich, ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
War crazy. Ich habe das irgendwie viel verdrängt, glaube ich. Weil es ist einfach super anstrengend. Also so schön ich Muttersein finde und auch das Kinderkriegen schön fand, das Kindkriegen schön fand, war es dennoch eine unglaublich belastende Zeit psychisch. Also ich natürlich ist das wahrscheinlich viel hormonell irgendwie auch begründet, aber ey, was da alles im Kopf rumschwurbelt, ey, das ist wirklich, man ist die ganze Zeit ausgelaugt, gestresst, müde, heult, fettige Haare, seit 4 Tagen nicht geduscht, irgendwie ist es irgendwie so eine Mischung aus so vielen Sachen. Man schafft nichts. Schon echt anstrengend, ja. Und dann, wenn du dann halt einen Partner hast oder eine Partnerin hast, die deiner Meinung nach nicht so viel macht wie du und noch nicht mal ansatzweise so viel macht wie du, und sich dann aber vielleicht trotzdem noch in den Bedürfnissen beschränkt fühlt. Ich höre das immer wieder, dass vor allem Männer sich dann beleidigt quasi sind, weil die Frau sich dann hauptsächlich ums Kind kümmert und sie ja vernachlässigt werden. Und viele Männer müssen dann auf einmal das Kochen lernen. Das sind so Sachen, wo ich dachte, das ist irgendwie seit 50 Jahren begraben. Das ist halt immer noch der Fall, dass es sowas gibt. Das darf man nicht vergessen, dass man und ich, muss ich auch betonen, da ein anderes Leben zum Glück führe, ja. Und viel Kommunikation, ne? Also es wird sicherlich der ein oder andere zuhören, der sich denkt, okay, fuck, irgendwie bei mir ist Gleichberechtigung nicht so groß geschrieben. Da, ich glaube, ich will jetzt nicht irgendwie so ins Gefühl geben, hey, bei mir ist das aber cool. Ja, sorry, dass es bei dir scheiße ist. Da muss man ja irgendwie rauskommen, ausbrechen. Und ich glaube, das ist hart. Braucht man gar nicht um heißen Brei reden. Ich glaube, es ist hart, aus solchen Mustern auszubrechen. Man muss jetzt nur mal überlegen, wie macht man das?
Hm. Ja, Layla, ich glaube teilweise. Theater, ja, da muss jeder und jede seinen eigenen oder ihren eigenen Weg finden. Also ich muss sagen,
das ist natürlich jetzt gemein. Wir müssen ja nicht über deinen Weg sprechen. Ich glaube nur, dass es super wichtig ist, dass man sich nicht denken muss, okay, das ist jetzt so. Das ist jetzt so mein Leben. Ich führe hier eine Partnerschaft und vielleicht auch eine Partnerschaft eben mit Kindererziehung, das habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt. Das muss man nicht so ausbaden, finde ich.
Ja, also was ich auf jeden Fall krass gelernt habe, ist, ich glaube, jeder Mensch hat so seine Idealvorstellung, wie so eine Beziehung oder so eine Familie vor allem auszusehen hat. Und ich glaube, wir können uns da gar nicht von frei machen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht davon frei machen, dass ich eine krasse Idealvorstellung hatte. Und ich musste mich wirklich aktiv davon lösen, um daran nicht kaputt zu gehen. Weil das Problem ist halt, wenn man sich so krass daran klammert, obwohl man merkt, das funktioniert eben nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann ist einfach so eine krasse Frustration vorprogrammiert. Und also seitdem ich mich wirklich aktiv, ich meine, ich bin auch in Therapie, muss ich auch sagen, ne? Ich habe das nicht alleine alles gemacht, seitdem ich mich so davon gelöst habe und eher offener bin, was ja auch irgendwie krass ist, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich so super offen bin, weißt du, für alle möglichen Lebensmodelle, nicht nur was Familie angeht, sondern auch sonst so. Aber ich habe das echt gemerkt, dass ich da so festgefahren war und ich musste mich davon befreien, um überhaupt nochmal irgendwie Luft zu bekommen, was das alles angeht. Also ganz oft ist es eben, ich kriege das auch im Freundeskreis mit, dass man denkt, okay, ich werde jetzt irgendwie die Person kennenlernen und dann ist das die Person, mit der wir beide unser erstes Kind bekommen und die ersten Sachen zusammen machen. Und es ist aber, ja, es ist halt nur eine Vorstellung. Es ist halt alles Vor- und Nachteile, ne?
Ich denke nur nach, ja. Weil es natürlich einfach wahrscheinlich unfassbar viele Fälle und Beziehungen gibt, wo gerade wenn das Kind dann da ist, da irgendwie so ein Traum zerbricht, weil man sich das halt irgendwie ganz anders vorgestellt hat. Das ist halt einfach nicht nur, wie sagt man denn da, Ponyhof, ne?
Ja. So ein Baby teilweise bekommen. Liegt das ja auch schon an nur einfach so Nuancen, die unterschiedlich sind, ne? Also weil der eine Mensch ist irgendwie so aufgewachsen, der andere Mensch ist so aufgewachsen und dann streitet man sich darüber, ob das Kind getauft wird oder nicht oder so. Also was halt für mich irgendwie so Details schon fast sind, ne? Wo dann jeder aber so krass festhält. Und man kann auch wirklich nicht alles ausdiskutieren, bevor man ein Kind bekommt, weil man denkt eben nicht an alle Situationen.
Man denkt nicht dran.
Und auf einmal hast du ein Kind und dann sagt vielleicht der eine, ja, ich würde das gerne taufen und du bist aber so irgendwie der Antichrist in Person. Also so war das bei mir nicht, will ich nur mal kurz sagen, aber so stelle ich mir das halt vor. Ne? Teilweise sind es kleine Sachen oder, keine Ahnung, traditionell.
Ja, aber sowas wie Wickeln, das finde ich, kann man schon vorher festlegen, weil das ja anscheinend ein Problem ist, was öfter mal auftaucht. Also, dass es klar ist, dass nicht nur eine Person da ein Kind wickelt.
Oder aber wie sollst du denn, ganz ehrlich, Toja, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, meinen damaligen Partner zu fragen, ob er gerne wickelt. Für mich war das selbstverständlich. Und ich weiß auch, dass, also das war eine super krass gleichberechtigte Beziehung, die ich damals hatte, ne? Also wirklich, die war so auf Augenhöhe, dass es manchmal echt schwierig schon war. So, wir haben uns so krass respektiert, dass es manchmal echt schwierig war, ja, da irgendwie noch so ein bisschen kinky auch zu sein und keine Ahnung was.
Ja.
Und deswegen wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ihn zu fragen. Wirklich, ich habe das erst vor ein paar Wochen rausgefunden und dachte mir so, oh mein Gott, wir hätten uns einfach so, ich hätte ihn einfach vernichtet. Ich hätte ihn vernichtet, wenn wir ein Kind bekommen
hätten. Ja, verstehe ich, ich auch.
Aber gut, auf der anderen Seite.
Das ist ein großes Thema.
Manchmal muss man halt auch, ich bin halt auch super krass schnell getriggert bei so Gleichberechtigungssachen, ne, muss ich auch ehrlich sagen. Also vielleicht hätte man da auch eine Lösung finden können von wegen, okay, du wickelst das Kind halt nie, dafür stehst du halt nachts immer auf, weißt du?
Also, ja, das ist aber der nächste Punkt, dieses Schlafen, weil, also ganz ehrlich, bevor man kein Kind hat, weiß man nicht, wie das ist, nachts um einen anderen Menschen zu sorgen. In dem Fall dein Kind. Und es ist ja, du hast einen ganz neuen Rhythmus. Manchmal schläfst du nur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde am Stück vielleicht, manchmal eine Stunde, vielleicht schaffst du es auch mal 4 Stunden am Stück zu schlafen, weiß ich jetzt persönlich nicht, weil ich das letzte Mal 4 Stunden am Stück geschlafen habe, aber das passiert halt. Und damit muss man sich auseinandersetzen, weil es kann natürlich sein, dass man dann überrumpelt wird und der Partner sagt, boah, nee, also nachts, das mache ich nicht, das packe ich nicht, ich muss ja arbeiten gehen. Und du denkst dir, geil, das heißt, ich muss jetzt die nächsten Jahre nachts hier die Marie spielen.
Ja, und wenn dann ein Partner zum Beispiel ausdauernder ist, was Kindergeschrei angeht, ne, dann hast du eigentlich schon verloren. Weil dann bist du irgendwann in der Situation, dass du die Wahl hast, entweder dein Kind schreien zu lassen, damit dein Partner sich kümmert, oder halt immer alles zu machen.
Mhm. Leila, wir sind ja so dermaßen abgedriftet, ne?
So krass einfach. Also, falls ihr jetzt noch einen Kinderwunsch habt, dann herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, wo wir über Schreibabys und vollgekackte Windeln gesprochen haben. Es ist schön, dass ihr noch Kinder bekommen wollt. Und dann können wir ja auch einsetzen. Ich wollte tatsächlich ein bisschen auch so über Fruchtbarkeit und so sprechen, weil ich das total wichtig und interessant finde, sich damit auseinanderzusetzen. Wollen wir das überhaupt noch machen? Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss nämlich zu Beginn erstmal was zugeben. Ja. Ich bin ja biologisch, glaube ich, jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Sagen wir mal, neuester Stand ist schon, das ist schon übertrieben, so auf gar keinem Stand, ist besser gesagt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein Mann sein ganzes Leben lang eine gleichbleibende Anzahl Spermien produziert. Wusstest du das?
Aber so ganz richtig ist das auch nicht, Dr. Truja, oder? Weil ich glaube,
muss man hier WhatsApp ausmachen an meinem Computer. Naja, so, ja. Also natürlich
je älter die Männer werden, desto schlechter wird die Spermienqualität, ne?
Aber die Anzahl halt, der Spermien bleibt gleich.
Ja?
Die Anzahl der Spermien
einfach, die schwimmen dann nicht mehr, weil die halt schon so.
Ja, die sind ein bisschen verkorkst, ein bisschen verkorkst.
Die haben schon so einen Rollator.
Ja, die haben alle so Gehstöcke und Rollatoren, genau. So dicke Brillen.
Aber man muss schon sagen, also das passiert dann halt viel später als bei der Frau, ne?
Ja, ja,
also
genau.
Bei Frauen sinkt die Fruchtbarkeit einfach so krass rapide, ja, eigentlich ab 30. Oder nee, ab 25 sogar, ne?
Ja, ich glaube, also ab, also ich glaube, 25 sagt man so, ist der Höhepunkt der Fruchtbarkeit im Durchschnitt und ab 30 geht's dann bergab.
Ja.
Ganz,
und dann ist die Fruchtbarkeit einfach nur noch bei 25%, ne?
Also, das ist verrückt.
Das ist halt ein Viertel. Also, wenn 4 Frauen versuchen, schwanger zu werden, wird eine schwanger.
Das ist krass.
Ja.
Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass, der Fötus im Bauch, also wenn der Fötus im Bauch ist, hat er die höchste Anzahl an Eizellen. So um die 7 Millionen anscheinend. Und zu dem Zeitpunkt der Menstruation, also wenn man dann bereit ist, körperlich Kinder zu gebären und empfängnisbereit ist, dann hat man so zwischen 300.000 und 500.000. Und das wird natürlich dann mit dem Alter immer geringer. Und was ich aber auch neu gelernt habe, finde ich total abgefahren, dass ein Lebensstil und eine Antibabypille und so, dass das überhaupt nichts mit der Anzahl und der Verringerung der Eizellen zu tun hat. Das ist unabhängig davon. Also nur weil du das ganze Leben lang dann die Babypille reingestopft hast, heißt es nicht, dass du weniger Eizellen hast. Und das finde ich total abgefahren, dass das so ist.
Ja. Ja, also ich habe auch gelesen, 1 Million Eizellen hast du, wenn du auf die Welt kommst. Weißt du, was ich krass finde? Dass du einfach so, also wenn du ein Mädchen bekommst, ne?
Mhm.
Dann reifen alle Eizellen, die diese Frau, diese zukünftige Frau in ihrem Leben hat, reifen schon so in deinem Uterus an.
Ja, ja, voll abgefahren.
Das ist irgendwie crazy, oder?
Voll alienmäßig. Das ist richtig voll. Alienmäßig.
So, und jetzt so Schwangerschaftswoche, keine Ahnung, 23, jetzt esse ich irgendwie gerade zum 100. Mal diese Woche Bratwurst, während all deine Eizellen in meinem Uterus gerade heranwachsen. Irgendwie, das ist doch auch eine krasse Verantwortung für die Oma sozusagen, oder?
Ja, ist krass. Aber so ist das Leben, das ist wirklich abgefahren.
Also wenn Frauen oder Menschen, die gebären können, Töchter haben, also könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, denkt ihr daran, dass wenn ihr Enkel bekommt, dass das eure Eizellen auch irgendwie so ein bisschen sind? Ist das vielleicht der Grund, warum uns so viele Frauen schreiben, dass die Großeltern so einen krassen Druck machen, was den Kinderwunsch angeht?
Ah, daher kommt das. Warum ich überhaupt das Thema übrigens interessant fand, war, weil ich auch Fälle in meinem Freundeskreis habe von Frauen, die natürlich jetzt ungefähr so alt sind wie ich. Ich bin jetzt 30, werde 31 im November.
Du bist schon 31.
Bin ich, oh fuck, was geht, Alter? Layla ist meine Altersassistentin.
Scheiße, was?
Mantoja, ist das wirklich so schwer?
Hä? Warte mal.
Ich bin 31, das heißt, ich werde ja schon 32? Das ist ja abgefahren.
Ja, Toja, du wirst 32 am Ende des Jahres. Okay, wir haben jetzt Anfang des Jahres.
Okay, wow. Also ich werde da. Vielen Dank an dieser Stelle, meine Assistentin Layla. Eventuell rufe ich dich später nochmal an. Ich bin mir eventuell ein bisschen unsicher, wie alt mein Kind ist. Vielleicht könntest du mich da nochmal dran erinnern. Auch wenn du könntest mich auch vielleicht immer an den Geburtstag meines Kindes erinnern. Das wäre super. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich in meinem Freundeskreis Fälle habe von Frauen, die ungefähr so alt sind wie ich. Ich sage jetzt einfach immer ungefähr so alt wie ich. Also irgendwas zwischen 29 und 35. Und die keine Kinder haben. Ich bin so eine der wenigen eigentlich, die ein Kind hat. Und da kommt es halt die Frage langsam auf, auch wenn die gerade keinen Bock haben auf Kinder. Okay, wann habe ich denn aber dann Bock? Also was muss ich denn noch erledigen? Und ich kenne das, je älter ich werde, desto mehr, desto mehr Punkte will ich abhaken. Also auch für ein zweites Kind in meinem Fall. So, ich möchte dann aber das noch erreichen. Ach, jetzt hatte ich aber noch das geplant. Vielleicht muss ich das noch durchsetzen. Also sind so Sachen. Und bevor das alles nicht erledigt ist, will ich jetzt kein zweites Kind. Oder in dem Fall meiner Freundinnen nicht das erste. Und ich habe das Gefühl, dass diese Liste aber endlos ist. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es kommt doch gefühlt wöchentlich irgendein neuer Gedanke, eine neue Idee, ein neues Projekt, eine neue Aussicht auf einen Job oder was auch immer auf dich zu, das theoretisch im Weg steht für ein Kind. Neues Kind. Oder wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ich würde sowas gar nicht von sowas abhängig machen. Also ich sag jetzt einfach das dazu. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, ein zweites Kind zu bekommen, aber ich würde sowas halt auch nie ausschließen in Zukunft, weißt du? Weil
aber gehen wir mal davon
meiner Meinung
aus,
nach situationsabhängig ist. Und ich glaube, dann würde ich nicht, also ich meine, ich bin ja auch nicht geplant schwanger geworden, aber für mich war das der absolut perfekteste Zeitpunkt, auch so in der Retrospektive. Ich habe dann während der Schwangerschaft, hatte ich noch so dieses Gefühl, okay, ich muss noch den Job machen und dann will ich noch das machen und das will ich auch noch machen, bevor ich dann ein Kind habe. Also da kenne ich das, aber was Familienplanung angeht, kenne ich das überhaupt nicht.
Wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stelle, Layla, morgen bist du befruchtet, also ja oder nein?
Nein.
Warum?
Weil für mich hängt das eben auch mit einem Partner zusammen. Und für mich hängt das auch mit meiner Situation zusammen. Weißt du, ich meine, Das ist super persönlich jetzt. Ja, das ist jetzt auch super persönlich, aber ich liebe es gerade, ein Kind zu haben. Und ich weiß, ich kann, wenn Corona irgendwann mal einen Abflug gemacht hat oder wenigstens einigermaßen im Griff ist, kann ich halt mit einem Kind super gut auch reisen und kann noch sehr viele Dinge auch erleben, die man mit zwei Kindern vielleicht nicht so gut erleben kann. Mhm. Also, ich habe mich ja noch nie dafür entschieden, ein Kind aktiv zu bekommen. Also wirklich so, wir versuchen das jetzt. Habe ich noch nie gemacht, weil ich immer wusste, dass es irgendwie, es muss irgendwie so ein bisschen auch zufällig passieren. Weil diese Entscheidung kann man, glaube ich, gar nicht so gut, also ich kann sie nicht treffen. Weil ich glaube, ich würde dann auch in sowas, in so einer Planung abrutschen. Und das will ich überhaupt nicht. Ich meine, da kommen ja auch noch ganz viele, Sachen hinzu. Zum Beispiel, wenn du dann überlegst, irgendwie ein Haus zu bauen oder zu kaufen und dann über deine Kreditwürdigkeit nachdenkst, das ist ja auch voll krass, wenn du in Elternzeit bist, bist du überhaupt nicht kreditwürdig. Also da kommen so viele Faktoren hinzu, da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das planen.
Ich glaube, du bist tatsächlich die falsche Person, einfach das zu fragen. Ich gebe jetzt einfach mal von einem Fallbeispiel aus. Und da gibt's auch ganz viele andere Konstellationen. Ich weiß das. Ich nehme es einfach nur als Fallbeispiel. Und zwar ein Paar um die 30, eher vielleicht 35, ist auch total egal, auf jeden Fall ungefähr gleich alt. Beide haben eine Festanstellung, haben geregeltes Einkommen, leben zusammen in einer Wohnung und haben keine Kinder und überlegen jetzt, jetzt sind wir ja beide in einem Alter, wo man sich da mal Gedanken drüber machen könnte. Wollen wir das oder nicht? Und dann kommt eben diese Checkliste. Ich wollte aber eigentlich noch einen höheren Jobtitel. Ich wollte aber eigentlich noch mich selbstständig machen. Ich wollte aber eigentlich in einer größeren Wohnung leben. Also, weißt du, ich glaube, dass es halt immer im eigenen Leben eine Optimierung gibt, von der man sich erhofft, dass sie dann klarstellt, dass das Kind dann besser passen würde. Und ich glaube halt, ich will da niemandem reinreden in irgendwelche Planungen. Ich glaube halt, dass wenn man sich da so verbeißt, auch in so wirtschaftliche Planungen, ich muss jetzt ein Haus haben oder ich muss ein neues Zimmer haben oder neuen Jobtitel, was auch immer, das wird nie aufhören. Weil ich glaube, dass es endlos ist. Dass es einem immer was Neues einfallen wird, was man braucht.
Weißt du, was, glaube ich, auch noch hinzukommt? Jetzt, also ich kann natürlich nur von meinem Fall sprechen. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit anderen Kinder wünschen. Aber ich hatte super krasse Angst in der Schwangerschaft und auch vor der Schwangerschaft, dass ich so krass lange aus dem Job raus bin, dass ich dann keine Jobs mehr bekomme. Mhm. Und das habe ich jetzt so gut wie gar nicht gemacht. Also ich war ja nur 3 Monate raus und das hat auch funktioniert und ich weiß auch, dass ich das nochmal machen könnte. Und dadurch fallen schon sehr viele Planungssachen einfach krass weg. Weil wenn du es schaffst, und das ist ja auch ein krasses Privileg, weil viele Schwangerschaften sind halt nicht so, dass man nebenbei noch arbeiten kann, wenn du es schaffst, irgendwie die Zeit, wo du aus dem Job raus bist, so kurz wie möglich zu halten, und das ist jetzt keine große Empfehlung, weil es ist auch super anstrengend, wenn du dazu bereit bist, dann musst du, glaube ich, gar nicht so viel planen. Aber dann kann es halt trotzdem immer noch passieren, dass du irgendwie eine Risikoschwangerschaft auf einmal hast, oder? Also im Endeffekt, alles, was du planst, kann halt immer anders kommen, als du denkst.
Das ist jetzt eine ethische Sache und moralische Sache. Ich möchte noch was anderes sagen, das fällt mir gerade ein. Aber man darf nicht vergessen, dass der Körper Grenzen hat. Und ich finde, das ist einfach, es ist toll zu sagen, wir Frauen, wir sind immer selbstständiger, selbstbestimmter, können selbst entscheiden, wie wir Karriere machen. Immer mehr Frauen wählen ja auch akademische Zweige. Das bedeutet aber auch, dass die Ausbildungen viel länger sind, dass da ein Druck gemacht wird auf diese Frauen, dass es natürlich schwierig ist, aus dieser akademischen Laufbahn auszutreten, zum Beispiel durch eben eine Schwangerschaft und wieder hineinzufinden. Das ist super schwierig. Deswegen dadurch sicherlich auch die Bereitschaft für so ein Kind sinkt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass halt eine Frau nicht ihr ganzes Leben lang bis ins Greisenalter Kinder bekommen kann. Damit muss man sich auseinandersetzen und ich finde es ganz toll, dass jeder selbstbestimmt ist, aber man muss das im Kopf haben, dass wenn man einen Kinderwunsch hat, dass es nur bis zu einem gewissen Alter möglich ist und ich hoffe, das kommt nicht irgendwie falsch rüber oder so, aber es ist eben Fakt, dass ab einem gewissen Alter die Prozentzahl der Risikoschwangerschaften steigen. Und da muss man sich halt selber überlegen, möchte ich mich auch selber so einem Druck aussetzen? Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, als auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen. Aber wenn man genau das möchte, aus natürlichem Wege ein Kind bekommen, dann muss man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass dieser Gedanke endlich ist.
Definitiv. Und hinzu kommt auch noch, also ich weiß nicht, ich habe so körperlich bin ich super gut regeneriert nach der Schwangerschaft, jetzt mit 28. Ja, ich bin jetzt 28, also 27 war ich, als ich schwanger war. Oder war ich älter? Jünger? Älter nicht.
Ja, jetzt bist du selber in die Falle getappt.
Jetzt bin ich auch in der Falle. Ich glaube, ich war 26, als ich schwanger geworden bin. Aber ich will es auch nicht. Nee, ich glaube, ich war 27, keine Ahnung. Wie lange ist man nochmal schwanger?
Wo ist mein Kind?
Ach Mann, ey.
Scheiße,
stimmt. Nee, genau. Aber ich bin halt super gut nach der Schwangerschaft regeneriert. Aber ich mache mir auch Gedanken darüber, ob ich jetzt bei einer zweiten Schwangerschaft, ob ich nicht irgendwie noch schlimmere Hüftprobleme bekommen würde oder noch schlimmere Rückenschmerzen, die nie wieder weggehen und so. Also ich glaube, der körperliche Verfall, der kommt halt einfach.
Struggle is real.
Ey, und vor allem auch wirklich, also mit Schwangerschaften altert man einfach. Also ich bin krass gealtert mit der Schwangerschaft. Also nicht nur optisch, sondern so vom Gefühl her. Einfach, weißt du, ich habe wirklich krasse so Wehwehchen seitdem und irgendwann würde ich, glaube ich, auch keine Lust mehr darauf haben. Also wenn ich irgendwie 40 bin, kann ich mir gut vorstellen, ich mir denke, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will, dass mein Körper jetzt nur noch mir gehört und ich bin nicht mehr bereit, irgendwie körperliches Wohlbefinden dafür zu opfern.
Und jetzt rutschen wir noch weiter rein in moralische Fragen und ethische Fragen, bevor wir zu unseren HörerInnen-Nachrichten kommen. Ich finde nämlich, dass man sich wohl auch Gedanken machen sollte um die Zukunft der Kinder, wenn man welche bekommt, wenn man selber in immer höherem Alter schwanger wird. Weil das natürlich bedeutet, dass man lebt halt nicht für immer. Und je älter man ein Kind bekommt, desto früher geht man halt auch wieder von der Welt. Und je älter man ist, desto älter sind auch die eigenen Eltern. Das bedeutet fürs Kind auch Auswirkungen. Darüber muss man nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja auch Sachen, worüber sich, glaube ich, viele Leute Gedanken machen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man 40 noch ein Kind bekommt, weil.
Nein, überhaupt nicht.
Dann ist das Kind 20, wenn man 60 ist. Und also das ist jetzt noch nicht.
Das meinte ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich wollte einfach nur so einen Übergang schaffen zu einem neuen Modell, von dem ich in einer, ich glaube, Deutschland-Radio-Sendung gehört habe.
Geht's um Social Freezing?
Nein, da geht's noch nicht drum, aber doch. Es geht dabei um eine israelische Anwältin.
Mhm.
Es geht um die israelische Anwältin Irid Rosenblum heißt die. Und zwar hat die eine Organisation gegründet, glaube ich, so habe ich es richtig verstanden, hoffentlich. Heißt übersetzt sowas wie New Family, also neue Familie. Und die arbeitet nach dem Grundsatz, dass jeder Mensch ein Recht auf Familie hat.
Mhm.
Klingt ja erstmal irgendwie logisch, ne? Das Ding ist aber, dass diese Irid Rosenblum sich für den Biological Will einsetzt. Den hat sie auch selber erfunden. Und das ist eine Art Testament für den eigenen Körper, wo Menschen festlegen können, was nach ihrem Tod mit den Eizellen und Samen geschehen soll. Das bedeutet, dass Menschen, die zum Beispiel schwer krank sind oder einen Kriegseinsatz vor sich haben, können diesen Biological Will ablegen und quasi in das Testament schreiben, dass ihre Spermien bitte also freigegeben werden sollen, damit sie Nachfahren bekommen können. Das bedeutet, dass Tote Kinder bekommen können und sollen, weil sie das selber in einer Art Testament festlegen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich das ethisch eine total spannende Frage finde. Ich versuche selber nicht so viel zu bewerten, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass unglaublich viele Paare und Frauen einen unerfüllten Kinderwunsch haben und auf Spermien angewiesen sind. Und meistens ist es ja so, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist es unter anderem auch so, dass man ja gar nicht weiß, von wem diese Spermien sind, ne? Das wird ja irgendwie geheim gehalten. Und an dieser Organisation ist es aber
in
ein bisschen
Deutschland ist das übrigens verboten.
Anonyme Samenspende. Es ist sogar verboten. Mhm. Ach nee, anonyme Samenspende ist verboten. Das heißt, die Kinder müssen wissen, wer der Vater ist. Aha, okay.
Also, oder zumindest auf jeden Fall die austragende Mutter wahrscheinlich.
Aha. Und in Israel ist aber das Spannende, dass es so ist, dass selbst zum Beispiel diese Kinder dürfen ausgetragen werden. Es muss aber nicht jetzt eine verbliebene Ehefrau da sein oder so, eine hinterlassene Ehefrau oder Freundin oder irgendwas da gewesen sein. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Aber diese toten Menschen können quasi via Testament festlegen, dass sie Nachkommen haben sollen. Und ich stelle dir mal eine Frage.
Also mit Fremden?
Ja.
Ah, okay. Ich habe das so verstanden, dass dann die Verbliebenen sozusagen die Kinder noch bekommen können.
Das Ding ist, das ist so schwierig recherchieren. Ich weiß nicht, warum so wenige Artikel nur auf Deutsch da sind. Es ist so, dass zum Beispiel die hinterbliebenen Eltern des Verstorbenen, einfach mal als Beispiel, können dann die Frau auswählen, die Kandidatin auswählen, die das Kind austragen soll. Und diese Frau hat das Kind dann aber auch. Also die ist dann Erziehungsberechtigte von dem Kind und die Großeltern natürlich nicht, weil sind ja auch nach dem Gesetz nur in Anführungsstrichen die Großeltern. Nichtsdestotrotz finde ich das irgendwie so weird, weil man quasi für einen Menschen, der noch gar nicht auf der Welt entscheidet, du kommst auf die Welt, weil dein toter Vater das so wollte, den du aber nie kennenlernen wirst. Also verstehst du meinen Gedanken? Ja. Ich versuche das nicht zu werten, aber ich finde das irgendwie so sorry, okay, ich muss es bewerten. Ich finde das ein bisschen egoistisch. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, aber
ich verstehe, was du meinst. Also ich werde jetzt gerade so ein bisschen das erste Mal damit konfrontiert, vor allem mit diesem Fakt, dass fremde Menschen dieses Kind austragen. Das habe ich so nie verstanden. Ich habe auch schon mal davon gehört, aber ich dachte, es wäre so, also typisches Beispiel, Mann geht in den Krieg, kommt nicht wieder und die Frau will aber noch ein Kind von ihm haben und kann dann schwanger werden mit seinen Genen sozusagen, hinterlassenen Spermien. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und das ist ja auch sowas so Hollywood-mäßig super romantisch. Und da hast du ja dann irgendwie noch die Mutter, die dir von deinem Vater erzählen kann vielleicht.
Also in Deutschland ist das übrigens verboten, ne? Es gibt ja dieses Embryonenschutzgesetz und man darf nicht mit dem Sperma eines toten Mannes Kinder zeugen. Das ist nicht erlaubt. Ich finde irgendwie, dass der Mensch an sich da unglaublich egoistisch handelt, indem er quasi, obwohl er weiß, er ist dem Tod geweiht oder macht es so pro forma, so hey, falls ich sterbe vor meinem Zeitpunkt sozusagen, möchte ich aber trotzdem, dass ich Nachfahren habe. Ich finde halt, so funktioniert die Welt nicht. Ich finde, das ist einfach ethisch fragwürdig.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber auch, dass es viele Modelle gibt, wo Kinder aufwachsen können. Und ich glaube wirklich, dass das Größte, das Wichtigste einfach ist, dass sie krass geliebt werden. Und dass man nicht irgendwie dem Kind jetzt nur schaden würde dadurch.
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich spreche auch gerade eher für diesen Erwachsenen und weniger für die Kinder. Ich bin auch der Meinung,
die
Kinder
ja viel wichtiger
aufwachsen können.
Ja die dann am Ende übrig bleiben.
Natürlich, also hoffe ich natürlich, dass es so ist. Ich finde einfach nur den Gedanken wahnsinnig egoistisch zu sagen, wenn ich sterbe, dann entzieht sich ja auch einer Verantwortung, weißt du? Also
du, Toya, ich finde auch im Endeffekt ist Kinderkriegen fast immer egoistisch. Also
aber
im Endeffekt, du hast
du
halt.
Du gibst dich dann der Verantwortung hin. Natürlich gibt es genug Arschlöcher, die dann sagen, ja, ich gehe jetzt aber. Sieht man jeden Tag tausendmal, dass Männer sich verpissen. Aber das schon vorher festzulegen. Und auch Frauen. Aber das schon vorher festzulegen. Sich dieser Verantwortung zu entziehen. Schon vorher zu sagen, ja, ich bin halt dann tot und kann mich leider um nichts mehr kümmern. Aber Kinder will ich trotzdem. Das
überleg
mal,
Toya, wenn du die Möglichkeit hättest, dass andere Menschen deine Kinder irgendwie kriegen, austragen, erziehen und du siehst die, wenn die irgendwie so das Gröbste hinter sich haben.
Ja, tue ich aber ja nicht, weil ich tot bin.
Ja, okay, aber mal angenommen, du wärst dann noch am Leben und du kannst dir das einfach aussuchen, dass du dann später dazukommst, wenn es dir passt. Würdest du es machen?
Furchtbar, nein. Es ist, ich finde ich total furchtbar, den Gedanken. Also es ist, auch, ist jetzt für mich total abstrakt, weil ich spreche ja von einem Menschen, der schon tot ist. Ja, ich finde einfach, dass das so unglaublich ist, dass man sich dem so entzieht. Also auf einer, das ist einfach nur purer Egoismus, meiner Meinung nach. Also vielleicht kommt jetzt auch jemand anders also und sagt was anderes, aber.
In der Vorstellung, weißt du, du bist halt, du bist irgendwie verheiratet mit einem Mann und der hat ganz schlimm Krebs und du hast schon ein Kind und du wünschst dir einfach so sehr noch ein zweites Kind. Also in so einer Vorstellung kann ich mir das vorstellen, dass es voll in Ordnung
ist.
Ja,
ich mir auch. Aber in diesem Beispiel, was ich gerade hier vor mir habe, ist einfach so.
Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich kann
der
mir
Typ
das
hat nicht mal eine Frau oder eine Partnerschaft gehabt. Hm. Nichts. Da ist nichts da.
Wie bestimmst du denn dann, dass dieses Kind, wie dieses Kind aufwächst?
Ja, wie denn? Du bist ja tot.
Ja, ne? Aber das heißt, andere, so ein Pärchen, das sich ein Kind wünscht, bekommt dann diesen Embryo. Oder was? Also, weißt du, vielleicht begreife ich das einfach nicht.
Fall ist es so, dass die Eltern dieses Verstorbenen die Kandidatin ausgewählt haben, die dieses Kind bekommen sollte.
Ach so komplett, so eine komplette gekaufte Nummer. Also, dass die dann eine Leihmutter haben.
Nee, die Frau, die man natürlich, die ist selber auch super glücklich, die hatte einen Kinderwunsch, für die kam aber eine Samenbank nicht in Frage.
Ah, okay.
Die fand es quasi aus welchen Gründen auch immer irgendwie besser, sich dieser Organisation zuzuwenden als einer Samenbank, weil sie den Gedanken vielleicht schön fand, einfach den Willen eines Verstorbenen zu erfüllen. Und hat sich dann quasi mit den hinterbliebenen Eltern des Verstorbenen zusammengetan und weil sie den Gedanken schön fand, dass das Kind quasi anders wie bei einer Samenbank dann auch seine Familie kennen würde.
Okay, aber in dem Fall finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Weil ich meine, es ist ja auch manchmal so, dass also aus rein kapitalistischen Gründen, wenn da halt kein Nachkomme ist, dann endet halt irgendwann die Blutlinie so, ne?
Richtig, richtig.
Und wahrscheinlich ist das halt eher sowas, dass die sich halt denken, okay, unser Sohn stirbt, wir kriegen keine Enkel, wir sind halt zu alt, wir brauchen irgendein Nachkommen. Und dann tut man sich mit jemandem zusammen, der einfach super einen super großen Kinderwunsch hat. Finde ich nicht schlimm, ne? Weil ich glaube, das ist dann, also ich finde sowas teilweise besser. Es ist jetzt super wertend und auch meine persönliche Meinung, aber ich finde es dann teilweise besser, wenn die Frauen alleine ein Kind bekommen, wenn sie sich das auch zumuten, als wenn sie dann auf Biegen und Brechen versuchen, eine Partnerschaft zu haben, in der dann so ein Kinderwunsch irgendwie verfolgt wird.
Mhm.
Also ich kann mir das vorstellen, dass es einfacher ist, auch als Mutter dann alleine ein Kind zu bekommen, also nicht, dass es einfach wäre, als da in der Beziehung, die du eigentlich nur hast, um ein Kind zu bekommen. Ich weiß es nicht.
Ja, da hat man recht.
Ich war noch nie in der Situation, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich finde das nicht schlimm ethisch, muss ich sagen. Also ich glaube auch, eine Person kann einem Kind die Liebe geben, die das braucht.
Du, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin auch alleine bei meiner Mutter erzogen worden, aufgewachsen. Ich kann es total unterschreiben. Ich glaube, dass wenn Kinder genug Liebe bekommen, dann ist es egal, ob da zwei Frauen, zwei Männer, drei Männer, drei Frauen, Großeltern, Tanten, wer auch immer das Kind erzieht, solange die Liebe da ist und die Verantwortung wahrgenommen wird. Aber dennoch ist es halt irgendwie, finde ich, schon Gedanken wert, das mal in Frage zu stellen. Und ich habe da keinen Konsens oder so, ne? Also ich habe da auch nur meine Gedanken jetzt geteilt. Ich finde einfach, dass man, wenn man Kinder in die Welt setzen möchte, also sich aktiv dafür entscheidet, dass man sich bewusst sein muss, dass man eine Verantwortung hat, in welcher Form auch immer. Die kann man nicht absprechen, diese Verantwortung. Du hast Verantwortung gegenüber einem Kind. Und ob du die wahrnimmst oder nicht, das kannst du dann selber entscheiden. Aber
ja, ich meine, du hast Verantwortung,
Verantwortung ist
Vater,
da.
Ne?
Dann nicht. Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Als Vater hat man natürlich keine Verantwortung.
Das ist natürlich ein Witz. Wow. Ich würde voll gerne jetzt noch ein, zwei Nachrichten vorlesen, weil das ist einfach so eine Monsterfolge. Ich hoffe, ihr seid noch am Ball.
Monsterfolge.
Ich finde es super interessant. Wir haben noch nie über diese Themen hier gesprochen. Deswegen haben wir so viel darüber zu erzählen. Aber ich habe mir so ein paar Nachrichten rausgesucht auf Instagram. Ihr könnt uns immer unter Vibers schreiben, also @Vibers. Und wir haben echt viele bekommen. Wir kriegen jetzt gerade in diesen Minuten auch noch welche. Aber ich habe mir welche rausgesucht. So. Also es geht um Kinderwunsch und den richtigen Zeitpunkt. Hallo ihr Lieben, das ist ein spannendes Thema, da ich mich selbst in solchen Gedanken wiederfinde. Ich bin 27 und möchte, Stand jetzt, keine Kinder. Mein Freund allerdings schon und er macht, obwohl wir erst ein Jahr zusammen sind, etwas Druck. Ihm ist sein Kinderwunsch perspektivisch wichtiger als die Beziehung, was ich zum Teil verstehen kann. In meinen früheren Partnerschaften war das nie ein großes Thema, was sicher auch mit dem Alter zu tun hat. Nun mache ich mir Druck, da ich denke, dass alles einfacher wäre, wenn ich einen ausgeprägten Kinderwunsch habe. Mich würden Erfahrungen von Personen, vor allem Frauen, interessieren, die ohne starken Kinderwunsch trotzdem ein Kind bekommen haben. Wie wurde die Schwangerschaft erlebt? Wie hat sich das Leben mit Kind verändert? Kann man einen Kinderwunsch entwickeln, erlernen, aneignen?
Boah.
Ich fand die Nachricht ganz wichtig irgendwie, weil wir haben es jetzt auch schon angeschnitten, das wusste ich nicht, als ich die Nachricht rausgesucht habe, aber das, was sie sagt, dass man ohne einen starken Kinderwunsch auch trotzdem Kinder bekommen kann. Also ich hatte nie einen starken Kinderwunsch, dass ich sage, ich muss ein Kind bekommen, sonst ist mein Zweck auf dieser Welt nicht erfüllt. Und ich bin super happy als Mutter. Und trotzdem bin ich aber genauso auch manchmal genervt. Ich glaube, das sind auch Mütter, die einen ganz, ganz riesigen Kinderwunsch haben. Also ich glaube wirklich, dass es nicht... Also wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du dich als Mutter siehst und wenn du dir vorstellen kannst, die Verantwortung zu übernehmen, die es halt, die da mitkommt, dann klar kannst du ein Kind bekommen, auch wenn du nicht denkst, dass das dein einziger Grund ist, warum du auf dieser Welt bist.
Also man da muss natürlich unterscheiden, wenn man einfach keinen Bock auf Kinder hat, dann sollte man sich nicht vom Partner da reindrängen rassen lassen, ne? Also das macht ja auch keinen Fall Sinn. Aber letzten Endes darf man sich, glaube ich, selber nicht unter Druck setzen, dieses, oh mein Gott, ich freue mich jetzt nicht total mega krass, bin ich eine schlechte Mutter? Warum bin ich auch nach der Geburt nicht die ganze Zeit super mega happy mit meinem super süßen mega Baby? Das ist ganz normal, dass man da Zeit braucht.
Und ich muss auch sagen, also ich war früher, bevor ich schwanger wurde, war ich nie jemand, der irgendwie alle Babys süß fand oder der irgendwie geweint hat, wenn es um Kinder ging oder sonst irgendwas.
Ich auch nicht.
Das kenne ich halt bei anderen Menschen total. Und nachdem ich ein Kind bekommen habe, hat sich das bei mir komplett geändert. Also ich habe auf einmal wirklich so extrem starke Muttergefühle auch anderen Kindern gegenüber. Und ich habe die Britney Spears-Doku angeschaut, über die wir in der nächsten Folge, kleiner Spoiler, auf jeden Fall auch sprechen.
Oh ja.
Und in dem Moment, wo ihre Kinder ihr weggenommen wurden, ich habe so krass geheult, ne? Und ich weiß einfach, das wäre halt vor 2 Jahren anders gewesen. Mhm. Deswegen, also ich glaube wirklich, dass man auch das auch empfinden kann, wenn man das vorher noch nicht empfunden hat.
Keinen Druck machen. Gar keinen Druck machen.
Ich bin 27 Jahre alt und hatte schon immer den Wunsch, eigene Kinder zu bekommen. In letzter Zeit schweifen meine Gedanken sogar oft zu diesem Thema ab, weil ich mich bezüglich Älterwerden immer mehr unter Druck gesetzt fühle. Klingt mit 27 eher lächerlich, ich weiß, resultiert aber einfach aus meiner beruflichen Laufbahn. Hab nach abgeschlossener Ausbildung nämlich angefangen, Biochemie zu studieren und bin jetzt, wenn alles läuft, ein Jahr vom Masterabschluss entfernt. Möchte man, wie ich, in der Grundlagenforschung bleiben, kommt danach noch ein PhD für 3 bis 5 Jahre hinzu. In meiner Rechnung, die ich immer wieder im Kopf durchgehe, bin ich dann also 28 plus 4 gleich 32. Gut denken bestimmt einige, denn dann wäre das doch der perfekte Zeitpunkt für Kinder. Tja, in der Forschung und bestimmt auch in ganz vielen anderen Bereichen wird man mit Kindern aber nicht mehr ernst genommen oder eingestellt. Denn wie soll man als Frau gleichzeitig seine Karriere meistern können? Und vielleicht würde man auch gerne erstmal weiterarbeiten mit 32 Jahren. Ich liebe meinen Beruf und möchte auch eigentlich nicht darauf verzichten, trotz Baby. Ich weiß aber auch sehr gut, dass es ab 35 eigentlich fast vorbei ist mit der Reproduktion. Und so führe ich meine Rechnung 28 plus 4 plus x ist kleiner als 35 schon fast zwanghaft immer wieder im Kopf durch. Auf der Hoffnung, dass mir irgendwas entgangen ist. Langsam frage ich mich, wie stark mein Kinderwunsch dann eigentlich ausgeprägt sein kann. Wenn ihr bis dahin gelesen habt, Props. Kleine Storytime noch. Nach meinem Aufnahmegespräch fürs Studium hat mich der Dekan damals gefragt, ob mir schon klar ist, dass wenn ich das Studium antrete, es erstmal vorbei ist mit der Familienplanung, weil das nicht funktionieren kann. Ich war damals 22 und sehr perplex und antwortete aber gespielt gelassen, dass ich mir der Sache schon bewusst sei. Hinterher habe ich mich sehr über die Dreistigkeit dieser Frage aufgeregt. Inzwischen habe ich eher gemischte Gefühle.
Heftig, immer diese ungefragte Bewertung, ja, da könnte ich ja austicken, ne?
Ja, vor allem so zum Einstellungsgespräch.
Boah, ey.
So von wegen, ja, jetzt hier ist aber nichts mit Kindern. Ja, ich find's krass. Das ist natürlich jetzt so eine ganz andere Situation als die, in der wir sind. Und ich finde es auch total wichtig, darüber auch zu sprechen, dass eben diese akademische Laufbahn sich eigentlich fast komplett mit dem Kinderwunsch irgendwie
sag
so
ich ja.
ausspielt.
Sag ich
ne?
ja. Yeah. Es ist so, dass ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig im Kopf, aber die Hälfte der Akademikerinnen in Deutschland ist kinderlos um die 35. Weil die akademische Laufbahn, das, wie du gerade sagst, es lässt sich nicht vereinbaren. Vielleicht irgendwie schon, aber dieser Druck, der da einen gemacht wird, dass wenn du einmal raus bist, bist du halt raus.
Ja.
Dann muss sich die Frau quasi entscheiden für den akademischen Titel oder die akademische Karriere oder die Familie. Beides, es geht nicht.
Ich denke auch wirklich, gerade in Berufen, wo, also die sehr männerdominiert sind, musst du dich als Frau jetzt unabhängig von deinem Kinderwunsch, musst du dich eh schon sehr krass beweisen. Und wenn dann noch ein Kinderwunsch hinzukommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das fast ein Ausschlusskriterium ist. Das ist eigentlich super scheiße, also super deprimierend und unfair und auch nicht gleichberechtigt und so weiter. Also, ich lese noch mal eine andere Nachricht vor.
Ja.
Hallo. Ich habe mit 30 mein erstes Kind bekommen. Ich arbeite in einem Bereich voll mit Männern. Als ich meine Schwangerschaft bekannt gegeben habe, war mein Chef erstmal still und holte sich Informationen ein. Ich kam sofort ins Beschäftigungsverbot. Erst beim zweiten Telefonat beglückwünschte er mich. Ich war die erste in der Abteilung, die schwanger wurde. Er musste sich erstmal damit beschäftigen. Ich sehe das jetzt auch nicht als Vorwurf. Ich bin die einzige junge Frau in der Abteilung. Jetzt bekomme ich immer öfter die Frage, wann kommst du wieder? Wollt ihr noch ein Kind? Mir ist das unangenehm. Ich wollte schon seit 5 Jahren ein Kind und es hat erst jetzt geklappt. Selbst meine Mutter meint seit 3 Jahren oder so, wir sollen mal langsam anfangen, sie möchte nochmal Oma werden. Immer die Frage, wollt ihr Kinder? Meine Beste kann keine Kinder bekommen, ihr Partner auch nicht. Sie haben jetzt geheiratet und wollen bald in die Klinik. Ich weiß nicht genau, wie das Verfahren heißt. Man lässt sich Embryonen einsetzen. Mir tut es immer sehr weh, wenn sie gefragt wird. Man muss erst heiraten, die Krankenkasse wechseln, damit man sich nicht finanziell in ein Loch wirft. Ich finde, das ist ein absolutes Unding. Wenn eine Frau ein Baby möchte, muss sie es selbst bezahlen. Nur mit Ehepartner kann man sich das erstatten lassen. Vielleicht könnt ihr das mal erwähnen im Podcast. Warum muss man heiraten, um assistiert schwanger zu werden? Warum werden Frauen solche großen Steine in den Weg gelegt? Ich bekomme bei dem Thema sehr oft hohen Blutdruck. Liebe Grüße.
Ja, das verstehe ich, dass ihr da hohen Blutdruck bekommt.
Das ist halt auch wirklich krass, ne? Wenn du dir überlegst, dass das als Partnerschaft, als Ehepaar steht es dir zu, ein Kind zu bekommen, so dass du auch von der Krankenkasse unterstützt wirst. Und wenn du dann alleine diesen Kinderwunsch hast, dann sagen die so, ja, such dir erstmal einen Partner.
Auch wenn du den scheiße findest, aber Hauptsache du hast ihn. Das ist übrigens in Israel auch ein bisschen anders. Dort wird die assistierte Befruchtung sehr doll unterstützt vom Staat. Ich glaube, du musst allerdings auch eine Ehe haben. Also ja, diese Ehe, diese fürchterliche Ehe, das ist ein wabernder Schleier über allem.
Dazu habe ich auch was. Hallo ihr zwei. Erstmal ein dickes, fettes Kompliment für euch und euren Podcast. Höre euch total gern zu. Gut, da kommen noch mehr
Liebe ich, Komplimente. Dankeschön. Liebe ich, dass du das auch vorliest.
Ich habe es gerade nicht vorgelesen. zum Thema Kinderwunsch. Ich bin 36 Jahre jung, Single, getrennt aufgrund von Kinderwunsch und bin mitten in der Kinderwunschbehandlung. Hashtag Single Mom by Choice. Befasse mich seit nunmehr 4 Jahren mit dem Thema und freue mich auf meinen Weg. Ich will also ein Kind von einem Samenspender, einer Samenbank und alles komplett alleine. Für mich war schon immer klar, dass ich ein Kind möchte. Natürlich am liebsten mit Partner, aber nun kam es nun mal anders. Es war auch nie Thema, einen Mann zu, in Anführungszeichen, bescheißen oder auszunutzen. Dann lieber gleich von Anfang an nur ich und mein Wunsch.
Ja, finde ich mega. Finde ich mega, diesen Weg, den die Frau geht, Schreiberin geht, finde ich toll.
Es, muss man sich aber auch leisten können, ne?
Muss man sich leisten können. Es gibt sicherlich auch andere Wege. Ich weiß nicht, bin ich jetzt auch nicht so gut informiert, wo man überall Spermien herbekommen kann. Und gibt es sicherlich auch Preisunterschiede. Das würde mich ja auch mal interessieren. Gibt es da so einen Katalog? Haben die dann bestimmte Bewertungen? Sind manche Spermien teurer als andere?
Das wäre irgendwie Spermienkatalog. Krass, oder? Ja, ich glaube tatsächlich, dass du so einen kleinen Steckbrief bekommst.
Ja, das gefällt mir nicht, das Spermium. Mhm. Ja, zumindest gibt es da sicherlich irgendwelche, ich glaube, so Kriterien, ne, dass man wenigstens ungefähr weiß, wie die Person mal aussah oder so.
Ja, definitiv. Naja. Also ich habe nur beim Social Freezing gesehen, dass die Preise krass variieren. Also das ist da, wo man
wirklich
sich Eizellen entnehmen lässt und die einfriert. Weil es kommt auch so ein bisschen auf das Alter der Eizellen an, dadurch, dass wir ja keine permanente Eizellenproduktion haben, bewerben das Unternehmen auf jeden Fall damit, dass sie sagen, dass es ab 25 abwärts geht und dass man deshalb früh genug seine Eizellen einfrieren lassen soll.
Würdest du das machen?
Ich habe es mir schon überlegt, weil ich habe tatsächlich eine Kooperationsanfrage bekommen, die mir heute gerade wieder eingefallen ist.
Das ist ja eine funny Kooperation. Was für eine Kooperation? Eizellenentnahmen-Kooperation?
Ja, also das ich hab nicht mit denen gesprochen, weil ich das abgelehnt hatte zu dem Zeitpunkt. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Berliner Startup. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich mal fragen, ob wir für Instagram vielleicht einen Code bekommen oder so, wenn die mich eh schon angefragt haben.
Ist das ist das teuer, sich so die Eizellen einfrieren zu lassen? Bestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist im vierstelligen Bereich und man zahlt halt auch eine jährliche Lagerungsgebühr, weil die müssen ja auch aufbewahrt werden. Ne? Und ich habe mich heute gefragt, wie machen die das, dass die den nicht verwechseln? Ne?
Das ist dann so, dein Instagram Konterfei ist dann da drauf.
Boah, das klingt so ein bisschen nach Black Mirror, muss ich sagen.
Ja, so weit ist es davon auch tatsächlich, glaube ich, nicht entfernt. Leila, wir quasseln uns um Kragen und Köpfe und was weiß ich, und Uterus, Eizellen. Wir müssen zum Ende kommen. Ich muss mich auch mal um andere Menschen kümmern hier. Du weißt schon, dieses eine Kind da, das weiß ich nicht, wie alt ist. Das kannst du mir später nochmal schreiben.
Ja, schreibe ich dir später. Ja, ich fand es auf jeden Fall super spannend, mit dir über das Thema zu sprechen, weil wir das so noch nie besprochen hatten. Und auch die Nachrichten zu lesen, die wir dazu bekommen haben. Also ich glaube,
fast ohne
wirklich,
Boden, glaube ich.
Ja, ich glaube, man kann da stundenlang drüber sprechen. Es ist einfach so der richtige Zeitpunkt und die Karriere der Frau, das kollidiert immer mehr. Einfach ein super deprimierendes Fazit zum Ende.
Super deprimierendes Fazit. Wir gehen noch deprimierender weiter. Wir teasern schon mal die nächste Folge an. Wir wollen unter anderem über Shitstorms sprechen, über soziale Ächtung, vor allem in
Mobbing.
Den sozialen Medien. Mobbing, Beleidigungen, Hate Speech und alles, was dazugehört. Haben
und
auch Fallbeispiele.
Wie die Klatschpresse Menschen wirklich in den Abgrund treibt.
Ah, da haben wir, glaube ich, was zu erzählen. Versucht uns bitte zu bewerten. Ihr dürft uns ausnahmsweise mal voll oberflächlich bewerten und zwar mit Sternen, gerne auf iTunes und abonniert unseren Channel auf Spotify. Und wenn ihr uns Nachrichten schreiben wollt, dann freuen wir uns auch. Also einfach auf Instagram gehen und an die Vibers in die DMs sliden. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo.
Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat:
die Liebe.
krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall, wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.